Nun denn, zurück zu uns. 92 Folgen Wiedebu-Podcast haben wir jetzt mit dieser Folge erreicht. Das ist irrsinnig, aber nicht schlecht. Manche Sachen sind irrsinnig und gut, manche sind irrsinnig und schlecht, manche sind irrsinnig mittel, manche sind irrsinnig einfach so, ohne Prädikat dahinter. Ich begrüße euch zu dieser Folge 92 nicht alleine, sondern gemeinsam mit Benny, der mir bei Skype zugeschaltet ist. Hallo Benny.
Hallo Tim.
Hallo. Ach ja, stimmt, ich habe mich selber gar nicht vorgestellt, aber die Leute wissen Bescheid. Ich muss das, glaube ich, nicht jedes Mal machen. Wie geht's dir?
Ich kämpfe gerade mit irgendwas, was zwischen meinen Zehen hängt.
Oh, krass, wo ist es
her? Ich glaube, ich hab's jetzt. Von der Pizza.
Einer Pizzatonno?
Nein. Einer Pizza, die, das ist super langweilig. Einer geholten, von einem Italiener abgeholten Pizza.
Was war drauf?
Pilze.
Also Teig, Käse und Pilze.
Ja, Fungi. So,
Soße vielleicht noch.
Tomatensoße.
Ja, okay. Und, war gut?
Ja, dafür, das war so eine minimalistische Pizza, so eine sehr italienische Pizza. Aber der Teig war lecker, die Soße war fruchtig, der Käse war echter Käse. Also ich kann nicht meckern, abgesehen davon, dass mir eben was zwischen den Zähnen hing.
Okay, und was hing dir zwischen Zähnen, Pilz?
Weiß ich nicht. Ich vermute, es war tatsächlich ein Stück Teig, aber so fühlt es sich an. War relativ hart.
Okay. Kurzer Disclaimer für die HörerInnen da draußen. Wir haben sehr eigenartige, neuartige technische Probleme so ein bisschen. Wir sind, wie schon gesagt, bei Skype uns einander zugeschaltet, aber mussten jetzt den Video-Chat ausmachen, sehen uns also nicht. Es ist jetzt wie ein Telefonat unter Freunden. Anders als sonst, wo es ein Videocall unter Freunden ist. Das ist als Podcast-ZuhörerInnen natürlich ein riesengroßer Unterschied. Aber es könnte auch einfach sein, dass wir uns jetzt irgendwie öfter unterbrechen, weil vielleicht habe ich ja mittlerweile, habe ich mich gerade gefragt, so eine Mimik und Gestik verinnerlicht, mit der ich dich besser im Zaum halten kann. Und wenn du nur meine Stimme zur Verfügung hast, klappt das vielleicht nicht so gut.
Ich glaube, es ist andersrum. Ich glaube, wenn ich nur deine Stimme zur Verfügung habe, dann höre ich eher bis zum Schluss zu. Ah, da geht die Haustür auf. Was du zu sagen hast und konzentriere mich da mehr drauf. Ich weiß, das ist total merkwürdig. Ich sitze hier vor meinen zwei Bildschirmen und ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Da ist einfach nichts. Da geht so diese blaue Spur von der Aufnahme, wird immer mehr. Und rechts sehe ich zwei kleine Profilfotos von uns beiden. Super langweilig. Aber beim Telefonieren ist es ja auch so. Aber beim Telefonieren renne ich deswegen ständig durch die Gegend. Und ich guck aus dem Fenster und so.
Ja, richtig.
Oh Gott! Oh Gott!
Na, das ist ja neu. So früh in der Folge, nicht in der Pause, hatten wir auch noch nie. Und das brauchte 92 Folgen, um so weit zu kommen. Nun, möchtest du kurz zusammenfassen, was da passiert ist, oder wollen wir es im Dunkeln halten?
Ich finde es sehr schön, wenn es im Dunkeln bleibt. Ich will nur so viel verraten. Wir sind jetzt fast 20 Minuten in die Zukunft gesprungen.
Das ist richtig.
In einer China-Pause. Was in diesen 20 Minuten passiert ist, das werdet ihr vielleicht irgendwann einmal erfahren.
Nee.
Wahrscheinlich nicht.
Nein, auf gar keinen Fall. Was sich noch geändert hat, wir sind jetzt gewechselt von Skype zu Discord und sind jetzt da per Videotelefonie wieder verbunden. Das heißt, wir können es doch wieder sehen, außer wenn wieder die Verbindung abbricht, was hier und da mal passieren wird, weil das ist bisher die ganze Zeit schon passiert. Schon mal sorry vorweg, wir versuchen das Beste draus zu machen, aber das Beste wird nicht gut sein. Das nee. Ist, ja, so geht gelebter Realismus. Geht's dir gut? Hast du das beantworten können? Ich bin mir nicht sicher.
Ich habe das beantwortet mit dem Pizzastück in meinen Zähnen. Ach ja, richtig,
genau, stimmt. Genau, aber der Pilz.
Das war kein Pilz, aber die Pilze waren auf der Pizza. Aber was richtig, richtig toll war, wir hatten gerade einen krassen Regensturm hier, nachdem wir heute 29 Grad hatten. Und nachdem dieser einstündige Prasselregen auf Hamburg niedergegangen ist, stand ich eben, nachdem ich die Hühner reingebracht habe, und ging zurück zum Haus und der ganze Garten, also über dem Haus strahlte ein rosa-orangener Abendrothimmel gegen die Wolkendecke. Und der ganze Garten, alles um mich herum war von so einem geilen Nebel durchflutet. So richtig überall so, ne, weil es heiß war und dann der nasse Regen und dann pschuch, entsteht da Dampf, Nebel, Rauch, Qualm. Wir haben immer noch keine Ahnung. Es sah magisch aus. Wirklich, als ob man durch so ein, nee, nicht, also so ein, durch das Sonnenuntergang-Licht war das so ein, also es war heller als vorher mit den dunklen Regenwolken. Und es war gar nicht Lord Voldemort oder London oder so, sondern so ein frischer Nebel. Mhm. Wie bei so einem krassen Morgentau oder so wunderschön, magisch, erhebend, die Seele kitzelnd. Und ich habe es genossen, jeden Meter, den ich zurückgelaufen bin.
Du hast dich wieder, hast dir wieder Energie aus der Natur geholt, wie so ein Esoteriker.
Die Natur liefert aber auch, muss man sagen.
Wenn man einen Blick und einen Sinn dafür hat, mit Sicherheit. Ich. Okay, also du hattest Essen zwischen den Zähnen und hast vorher dich an der Zauberhaftigkeit der Welt bereichert. Kann man das so sagen?
Weiß ich nicht, denn die Verbindung war nicht gut. Aber ich sag einfach mal ja und frag dich stattdessen, wie es dir geht.
Ja, ich habe lediglich wiederholt und kurz zusammengefasst, was ich jetzt so von dir an Vibes mitbekommen habe.
Dann vermute ich, dass man das so sagen kann, ja.
Ja, mir geht's gut. Ich habe ab morgen Urlaub, bis morgen in einer Woche. Das erfüllt mich mit tiefer Freude und Genugtuung. Ich habe das Wetter sehr genossen. Ich bin spazieren gewesen. Benni, du glaubst es nicht. Du erinnerst dich an meinen Rant gegenüber Spazierengehen und wie scheiße ich das fand und wie viele Gegenargumente ich dafür gefunden habe, die auch immer noch ein bisschen Bestand haben, aber trotzdem hatte ich in letzter Zeit häufiger mal das Bedürfnis, rauszugehen. Und das hat, glaube ich, mit verschiedenen Dingen zu tun. Einerseits mit dem Wetter, natürlich, wenn man irgendwie drin sitzt und das Gefühl hat, draußen ist irgendwie geiler Sonnenschein und man muss davon irgendwie was mitbekommen und hat aber irgendwie keine Veranlassung, sonst rauszugehen, dann geht man einfach raus und schafft sich selber die Motivation, indem man sagt, ich gehe jetzt einfach spazieren. Dann hatte ich immer das Bedürfnis, auch mein Tagesschrittziel zu erreichen. Ich habe in letzter Zeit viel bei der Arbeit gesessen im Büro. Und deswegen, Katze. Die Katze zerkratzt mein Sessel, auf dem ich sitze. Und hatte das Bedürfnis, mich mehr zu bewegen, hatte aber keine Lust auf Sport. Und dachte, das ist irgendwie genauso der Mittelweg. Und dann habe ich mich daran erinnert, wie großartig meine Gedankenergüsse waren, als ich vor einigen Wochen schon mal spazieren gegangen bin und habe das deswegen auch gemacht. Und ich hatte immer Lust, irgendwelche Podcast-Folgen zu Ende zu hören, die ich gerade irgendwie am Wickel hatte.
Ah, ich habe es schon mal probiert mit ein paar Podcasts. Ich habe mal ein bisschen Fest und Flauschig gehört und noch ein paar andere rein. Es ist einfach alles nicht so ganz. Es ist schade, weil ich zurzeit auch nicht so gerne Musik hören mag. Es gibt mir zurzeit nicht so ganz so viel, wie es mir sonst immer gegeben hat. Oh. Und deswegen dachte ich, das ist die Zeit für Podcasts.
Aber du hast noch keinen entdeckt, die dich an der Stange halten, so wie unser cooler Podcast.
Genau. Also ich habe ziemlich viele Folgen Fest und Flauschig gehört, muss man sagen. Aber jetzt ist irgendwie auch genug.
Ich kann, nachdem ich jetzt in der aktuellen Realität angekommen bin, sagen, mein mit Abstand Lieblingspodcast ist Baywatch Berlin. Ich glaube, das sind einfach drei der lustigsten Menschen, die es gibt in diesem Land. Insbesondere, wenn sie zusammenkommen, sich gegenseitig befeuern und sich gegenseitig auch immer zu neuen Comedy-Höhen treiben. Das höre ich so gerne. Und ich finde es jetzt richtig scheiße, in der Aktualität angekommen zu sein und immer eine Woche warten zu müssen, bis ein neuer Podcast kommt.
Ja, so geht's unseren ZuhörerInnen teilweise auch. Ja, oder nicht? Sein.
Passend dazu. Ich habe gestern heute ist der 19. Mai, Donnerstag, 21.55 Uhr, wieder kurz vor Veröffentlichung dieser Folge. Vielleicht führt es wieder dazu, dass sie nicht pünktlich um Mitternacht erscheint. Sorry dafür, ihr Early Adopter. Ich habe gestern bei Instagram eine Umfrage gestartet, ich habe an die Ehrlichkeit appelliert. Und wollte gerne wissen, wer sich vorstellen könnte, zu einem Live-Podcast nach Hamburg-Langhorn zu fahren.
Ja.
Und ich kann dir sagen, Mr. Transparency nennt Zahlen, es haben insgesamt 19 Leute mitgemacht.
Das ist aber viel. Ohne dass wir es in der Folge angekündigt hätten. Von sich aus gucken die in Instagram-Story. Das ist mir immer ein Rätsel, dass überhaupt irgendjemand macht.
Ja, das ist einfach aber deine beschränkte Sicht auf diese Welt.
Ja, certainly.
Oder dein fehlender Einblick, sage ich jetzt eher. Mhm. Also 19 Leute haben mitgemacht. Zwei dieser 19 Leute haben gesagt, nein, sie würden nicht kommen. Oder können das nicht versprechen, kann man auch so rein interpretieren. 17 haben gesagt, ja, ich würde dabei sein, aber zwei davon sind wir. Und wir haben ja hochgerechnet.
Aber dass, ich sag mal, ohne uns geht es auch nicht.
Nee, ohne uns geht wichtig. Es nicht. Das ist richtig. Ist gut, dass wir prinzipiell uns dafür erklären würden. Aber wir haben ja irgendwie hochgerechnet, dass so 80 Leute da Platz hätten. Und wenn dann 15 Leute da sitzen, vielleicht noch plus 5, die irgendwie anderweitig da hinkommen, weil sie uns nicht bei Instagram folgen.
Ja, aber entschuldige mal, ich finde das gigantisch viel, dass 15 Leute bereit wären, nach Hamburg-Langhorn zu fahren, um uns beim Live-Podcast zuzuhören.
Ja, du hast recht. Das ist die viel bessere Perspektive darauf. Zumal es eine Person zum Beispiel gibt, die in München wohnt und gesagt hat, sie würde kommen.
Also du kannst sehen, wer das angeixt hat.
Wie bitte?
Du kannst sehen, wer da abgestimmt hat.
Ja.
Und ist es ein gutes Publikum?
Ein super Publikum. Also jetzt ohne Witz, das wäre eine tolle Veranstaltung mit tollen Menschen, vorausgesetzt, alle würden auch kommen. Du kennst es ja vielleicht so von Facebook-Einladungen, für so Facebook-Veranstaltungen irgendwie,
ja.
Lädt man dann 100 Leute ein, davon sagen dann 60 zu und am Ende sind 20 da.
Ja. Ich weiß nicht, aber ich meine, wir können das natürlich auch einfach im Wohnzimmer machen vor Live-Publikum. Wir müssen ja nicht in die Kneipe gehen dafür.
Das ist richtig. Das können wir machen. Wie bei
meinem Hundewellenabschied. Ja, interessant. Müssen wir noch ein bisschen drauf rumkauen? Also jetzt habt ihr es ja gehört. Ist diese Insta-Story immer nur 24 Stunden oder kann man die... Mhm. Ja, dann geht das nicht mehr. Wie können denn jetzt diejenigen, die diese einmalige Gelegenheit verpasst haben, eine 24-Stunden-Insta-Story anzukreuzen, wie können die uns denn noch mitteilen, ob sie dazukommen würden? Ehrlicherweise müssen sie uns das mitteilen, nur wenn sie nicht schon bei der Insta-Story ihr Kreuzchen gemacht haben.
Richtig, sonst sind wir verwirrt. Ja, also das dazu. Das
war eine Frage.
Achso, das war eine Frage, dann habe ich, du warst tatsächlich weg.
Wie können die uns das mitteilen?
Achso, per DM, per Direct Message.
Ja, oder, ja genau. Ihr erreicht uns schon, das übliche
irgendeine Spiel. Form der direkten Message wird uns schon erreichen können.
Was ich gar nicht erzählt habe, Tim, ist, bin nicht nur mit einem Stück Pizza zwischen den Zähnen durch meinen nebulösen Garten gegangen, sondern ich war auch das Wochenende an der Ostsee, in einem großen Haus, mit 24 Personen, in so einem Giganto-Haus, in dem man sich verlaufen kann, mit einem Giganto-Garten. Und das war vielleicht geil, muss ich mal sagen.
Sind das 24 richtige Personen oder zählen da auch Kinder
mit? Nein, da zählen auch Kinder mit, sogar gar nicht so wenige. Es waren 9 Kinder und 15 Erwachsene. Und toll, also habe ich lange nicht gehabt, es ist eigentlich immer zu viel und dann ist die Woche und alles ist so voll und ich war auch schon wieder, dass ich dachte, oh nee, jetzt kommt das auch noch. Aber ich stelle immer wieder fest, so ein Wochenende, bei dem man sowas macht, ist einfach dreimal so lang wie jedes andere. Ich habe gelacht, bis mein Zwerchfell weht hat. Ich musste mich abwenden von Gesprächen, weil ich Angst hatte, dass es mich zerreißt, wirklich, das habe ich noch nie erlebt. Also diese körperliche Angst, also die Angst vor der körperlichen Zerrissenheit. Durch Lachen. Also mein Lächeln hat geschüttelt. Und tolle Sachen haben wir gemacht. Und das war einfach so schön. Irgendwie draußen am Feuer sitzen, Fledermäuse zwischendurch im Garten. Wir haben eine riesengroße Tafel eingedeckt, weil zwei von denen irgendwie kürzlich geheiratet haben und haben denen für die alle Spargel gemacht und so. Und wir waren am Strand und haben viel getrunken und es war einfach total lustig. Schön war das.
Okay, 24 Leute, wie macht man das logistisch? Also kauft da trotzdem jeder dann für sich ein oder versucht man trotzdem bei dieser großen Gruppe, das ist ja jetzt nicht so, man fährt mit 4 oder 6 oder 8 Menschen irgendwie in Urlaub, das kriegt man irgendwie noch ganz gut auseinanderklamüsert, aber 25 stelle ich mir potenziell schwierig vor.
Ja, ist schwierig. Ich bin grundsätzlich immer gegen dieses, wir machen eine Liste, wer bringt Kartoffelsalat mit, wer bringt Baguette mit, wer bringt Dips mit. Ich bin immer für, alle bringen was mit und es passt schon. Und es passt immer, aus, nach meiner Erfahrung. Es ist nicht so, dass man dann 24 Kartoffelsalate hat, was immer die Angst ist bei allen Leuten. Völliger Quatsch. In dem Fall ist es aber wirklich schwierig, weil es so viele waren und wir haben es einfach so gemacht, dass wir am ersten Abend Pizza bestellt haben. Die hat dann auch für 3 Tage gereicht. Das war einfach viel zu viel. Am Ende mussten wir was wegschmeißen, sonst hat mir das Herz zerrissen. Dabei habe ich gelernt, geiler Tipp, wenn ihr alte Pizza habt, eigentlich ist es ja geil, so kalte Pizza vom Vortag zu essen, aber richtig geil geht, die Pizza in die Pfanne legen, ohne Öl, einfach in die Pfanne legen und schön anbraten nochmal. Dann wird die von unten richtig geil knusprig und warm. Das war cool. Nachts um 12:30 Pizza aus der Pfanne mit Barbecue-Soße drauf. Dazu haben wir schön Pfefferminztee mit Gin und Ingwer und Traubenmatsch getrunken, weil wir
Tee
eine kleine
mit Gin.
Wir haben eine kleine Experimentierküche aufgemacht, weil ich irgendwie haben wir so ein, wie heißt das, Snowball Eierlikör mit weiß ich gar nicht, Orangen, Zitronenlimonade, Eierlikör mit Zitronenlimonade. Geiler Scheiß, aber das war super süß. Danach brauchte ich irgendwas anderes und ich wusste nicht, was ich trinken sollte. Und dann haben eine Freundin und ich zusammen einfach die besten Sachen erschaffen und haben so ganz viele verschiedene Getränke kreiert. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Dabei war irgendwie, keine Ahnung, was wir da reingemacht haben, eben Ingwer, Trauben, weiß ich nicht mehr. Ja, das war schön. Wie immer in diesen Sachen, man kann es sich vorstellen, sollte man nicht zu viel erzählen, es ist einfach dann vor Ort total lustig und man hat so einen Flow und ja.
Meinst du, die Leute wundern sich, dass du mit 24 Leuten gemeinsam ein Wochenende weggefahren bist und ich war niemand davon, obwohl wir doch so eine close Connection haben?
Naja, es gibt ja viele, also man hat ja viele Bekanntschaften und Freundschaften und so und verschiedene Freundeskreise, die auch nicht
so viele zu haben.
Ob man, dass man uns das nicht zutraut?
Dir.
Mir? Doch, das traut man
nicht. Ich war nicht mit 24 Leuten weg.
Nee, aber du hast doch auch schon mal erzählt, dass du mit Freunden am Wochenende irgendwo weg warst an der Ostsee oder so. Da war ich auch nicht dabei.
Mit mir.
Ja Gott, wollen wir jetzt hier Schwanzvergleich machen? Das ist ja...
Quantitativer Schwanzvergleich.
Nein, ist einfach schön. Ich
hätte schlechtere Chancen als beim qualitativen Schwanzvergleich. Das war Nicole zu früh. Okay, also du hast ein aufregendes, krasses Wochenende hinter dir. Hattest du irgendwie Probleme, wieder in der echten Lebensrealität anzukommen oder ging?
Ja, es ist scheiße, wenn man dann nach Hause kommt und ich hatte natürlich relativ wenig Schlaf und diese ganzen Eindrücke und dann kommst du nach Hause, hast einen Berg Wäsche, musst die ganzen Sachen in den Kühlschrank stopfen, musst dann die Kinder ins Bett bringen und am nächsten Tag musst du arbeiten und das ist immer schon so ein bisschen, boff, gar nicht, weil es doof ist, wieder zu Hause zu sein, sondern einfach, weil es so lästig ist. Es fiel mir auch an diesem Wochenende mega leicht, die ganze Zeit rumzurödeln, Spülmaschinen einzuräumen, aufzuräumen, hin und her zu tragen, irgendwas zu machen. Gar kein Nervkram, wenn ich zu Hause das machen muss, mega Nervkram.
I don't know. Und du hast das ja eingeleitet mit irgendwie, dass dann die Zeit langsamer vergeht oder sowas, ne? Hast du nicht das Gefühl, gerade wenn man so lacht, dass das Zwerchfell erzittert, dass man das Gefühl hat, dass die Zeit doppelt so schnell vergeht, weil es so toll ist und man es irgendwie gerne noch länger wahrnehmen würde?
Ja.
Und wie passt das zusammen?
Nee, eigentlich finde ich einfach nur, dass die Zeit langsamer geht. Dass die Zeit schneller vergeht, finde ich gar nicht. Natürlich ist es so, dass man häufig nach so einem Wochenende oder nach einer Woche sagt, ach, ich könnte jetzt auch noch viel mehr davon haben. Ja. Aber es ist doch einfach so, je mehr neue Eindrücke hast, je mehr ungewöhnliche Eindrücke du hast, desto voller ist die Zeit. Wenn ich die Sachen mache, die ich routiniert mache, dann nimmt mein Gehirn, sagt nicht, oh, krass, ich habe was Neues erlebt, das muss ich speichern, sondern ja, ich habe wieder das gemacht, was ich die letzten 2 Wochen jeden Tag gemacht habe. Deswegen glaube ich, kommen einem die Jahre auch kürzer vor, je älter man wird, weil man potenziell weniger neue Dinge erlebt.
Genau.
Aber
im Essenz-Effekt haben wir schon drüber gesprochen.
Woran habe ich gedacht bei diesem Wochenende? Ich habe zum ersten Mal was gemacht. Ich bin zum ersten Mal durch ein blühendes Rapsfeld gelaufen, wie ein kleines Kind, voller Freude. Es war wunderschön. Ich habe zwar immer ein bisschen im Kopf gehabt, scheiß Monokultur, aber fuck it, diese großen, ewigen Hügel mit den gelben, es war so toll. Und dann rennst du einfach den Treckerspuren hinterher, bis du irgendwo im Nirgendwo bist. Dann stehst du mitten auf so einem Feld und bist umgeben von dieser gelben Geilheit. Super.
Wo warst du genau?
MacPom an der Ostsee in der Nähe von Boltenhagen. In so einem, irgend so einem Haus, random.
Und weiß aber nicht, wie der Ort hieß.
Da gab es keinen Ort, also doch schon, das ist halt völlig... Also was, das ist doch egal, diese ganzen Orte da, das ist doch alles, die haben ja alle keinen eigenen Charakter, das sind halt Häuser und Felder. Okay. So, ist schön da, Natur, Bauernhäuser, Ställe, irgendwo ein fetter Aldi zwischendrin. Du hast mir Fotos geschickt, mein Lieber.
Ja genau, ich hab dir Fotos geschickt, weil du hattest ein aufregendes Wochenende, ich hatte auch ein aufregendes Wochenende, zumindest einen aufregenden Sonntag, weil ich war zum ersten Mal seit sehr lang, also seit... Dezember oder November auf einem Konzert. Ich weiß, bei dir ist es nochmal deutlich länger her, aber für meinen.
Stimmt nicht, ich war bei Eule findet den Beat.
Stimmt, du warst bei Eule findet den Beat. Richtig. Aber ich habe irgendwie einen Großteil meines Erwachsenenlebens freizeittechnisch auf verschiedensten Konzerten verbracht und das war ja nun aus bekannten Gründen in den letzten zwei Jahren nicht so viel möglich. Und das war jetzt eins der ersten, nicht das erste, aber eins der ersten Konzerte ohne irgendwelche Beschränkungen. Also
ja.
War komplett ausverkauft, es gab keine Maskenpflicht, man musste keinen Test vorweisen, gar nichts.
War das Casper eigentlich?
Das war Casper, im Übrigen gefährlich. Ein sehr schöner Club in Hamburg, in den, wenn es ausverkauft ist, 900 Leute reinpassen.
Boah.
Es war ausverkauft. Und es war, wenn ich mich richtig erinnere, jedenfalls das heißeste Konzert, was ich in meinem Leben erlebt habe. Ich habe innerhalb von zwei Songs war alles nass geschwitzt. Alles.
Der ist
war
krass, so, der Club.
Wie bitte?
Der Club ist super krass. Die können Club ihn ja auch kleiner machen, ne? Die können ihn ja beschränken und so. Ja. Machen sie manchmal. Aber ist schon, ich habe da auch heftige Konzerte erlebt.
Ja, also das ist eine tolle Konzertlocation. Ja,
finde
also,
ich auch.
Es hat eigentlich so alles das, was so ein kleines Clubkonzert haben sollte, bietet dieser Laden. Eine
sehr was ich cool daran Location. Finde, ist, dass ich damals sozusagen mit dabei war, als es neu war. Das war irgendwann richtig. Eine Location, die dazugekommen ist und da hatte man sein erstes Konzert da kurz nach der Eröffnung und das hat man ja auch nicht so oft. Es gibt halt die etablierten Clubs, die man so kennt. Stimmt. Und ja, das ist geil. Im Bunker.
Genau, im Bunker in Hamburg bei der Feldstraße, bei einem Eingang vom Hamburger Dom. Und da habe ich jetzt festgestellt, ich war ja schon ganz häufig da, aber logischerweise jetzt schon sehr lange nicht mehr. Und die haben die Benennung der Toiletten verändert. Und
ja, das sehe ich auf dem Foto.
Ich habe das fotografiert und dir geschickt. Lies doch mal bitte vor, was du da siehst.
Hinten, also erstmal ist es hübsch von der Beleuchtung. Die haben so rot-orange beleuchtete Kloschilder und das ist die ganze Gegend. Die Struktur von der Wand ist geil, industrial rough und ich hab Bock da zu sein. Hinten steht ein Schild, auf dem steht All Gender. Da dürfen einfach alle rein, die wollen.
Das ist das ehemalige Herrenklo.
Ja, da darf jeder pinkeln und kacken und sich die Hände waschen. Egal, Hauptsache er ist ein Mensch, würde ich sagen.
Ja, Hauptsache, er hat irgendein Gender.
Was ist denn, wenn man kein Gender hat?
Dann kommt man vielleicht bei der anderen Toilette unter.
Da steht Flinter Sternchen. F-I-L-I-N-T-A. Florian, Linda, Igor, Nuss, Tanzband, Alphons Sternchen.
Genau. Und ist dir diese Abkürzung ein Begriff? Hast du das schon mal gehört?
Habe ich ja gerade erklärt. Nein, ist mir kein Begriff. Kenn ich nicht.
Ich kannte den Begriff, also ich wusste, was er grob bezeichnet, aber ich musste googeln, um zu schauen, wofür die einzelnen Buchstaben stehen. Und Flinter Sternchen steht für Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans und Agender Plus. Und Plus ist ja immer der Versuch.
Sternchen.
Ja. Alle, die man für, Sternchen, Entschuldigung. Alles, was man an Möglichkeiten nicht erwähnt hat, trotzdem mit zu inkludieren.
Ach, das ist im Prinzip die deutsche Version von LGBTQIA.
Ja, richtig.
Frauen, Lesben,
genau, Inter? Mit dem Unterschied, dass da explizit Frauen, also das klingt jetzt wertend, das ist nicht so gemeint, aber ich sage jetzt mal zum Verständnis, Standardfrauen mit eingerechnet sind.
Genau, also Cis-Frauen dürfen auch, und eigentlich dürfen alle rauf, außer Cis-Männer, ja?
Genau. Und jetzt würde ich ernsthaft, ganz offen mal von dir gerne hören, wie findest du das?
Also, du warst gerade eben weg, alle dürfen raus, außer Cis-Männer.
Genau.
Außer die Cis-Männer ordnen sich dem Sternchen zu.
Richtig. Aber ich habe gerade die Frage gestellt, wie findest du das?
Ja, also im Grunde ist die Idee, es ist sozusagen ein Schutzraum. Also erstmal finde ich es gut, dass wenn es Flintersternchen gibt, dass die andere Toilette keine Herrentoilette ist, sondern eine All-Gender-Toilette. Das finde ich wirklich sehr gut daran. Weiß ich nicht. Ich glaube, haben wir das im Podcast auch schon diskutiert? Ich habe mich damit länger beschäftigt jetzt. Ich bin, nachdem ich mich ein bisschen fachlich auch mit dem Thema beschäftigt habe, eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass ich Unisex-Toiletten, glaube ich, die bessere Lösung finde. Mhm. Und zwar vielleicht einfach sogar ohne Pissbecken. Von mir aus auch mit dem abgetrennten Bereich für Pissbecken. Aber eigentlich einfach nur Kabine, kann jeder rein, kann jeder abschließen, kann sich draufsetzen, kann da tun, was er braucht und möchte. Und man sagt einfach, es gibt keine Unterscheidung. Denn der Hintergrund ist ja, glaube ich, dann eher, dass man sagt, man möchte vor möglicherweise sexueller Belästigung geschützt sein und möchte einen Rückzugsraum haben oder so.
Ja.
Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Aber ich finde, ich kann mir da auch kein Urteil erlauben. Wie gesagt, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und habe viele Stimmen gehört, die so eher zu dem Schluss gekommen sind, Unisex is the way to go. Und sexuelle Belästigung verhinderst du nicht, indem du Unisex-Toiletten abschaffst. Also das verlagert sich dann im Zweifel, das ist sozusagen, löst das Problem nicht. Mhm. Aber es werden sich andere Leute werden zu anderen Schlüssen gekommen sein, die da vielleicht bessere oder wichtigere oder relevantere Erfahrungen gemacht haben oder mehr Einblick haben. Mag ich nicht abschließend beurteilen.
Ich kann das sehr nachvollziehen, weil ich da auch nicht ganz eindeutig bin, aber was ich sagen kann, was ich sehr positiv daran finde, ist, dass es einfach ein Aufbrechen dieser Binarität ist und ein Bewusstmachen dessen, dass es nicht nur clean Mann und nicht nur clean Frau gibt, sondern halt auch ganz viel dazwischen, was aktuell noch offenbar gesellschaftlich so neu ist, dass es einer sehr komplizierten Abkürzung bedarf. Und dann noch den nächsten Step zu sagen, alles andere, was quasi hier nicht erwähnt ist, ist All Gender. Wobei, Moment mal ganz kurz, durch das Sternchen ist das All Gender ja eigentlich überflüssig. Eigentlich müsste ja beides Flinter-Sternchen sein.
Ja, aber es ist ja schon impliziert, dass das Sternchen, das war eben Witz von mir, mit da können die Cis-Männer sich ein Sternchen zuordnen, das ist ja schon impliziert, dass das Sternchen eher für Dinge sind, die jetzt in keine der genannten Kategorien fällt und auch nicht in die klassisch männliche. Also es ist schon offensichtlich so gemacht, eins für heteronormative Standardmänner und wer sonst noch Bock hat und das andere für alle außer die. Das ist...
Ich finde es ja insofern auch spannend,
dass
man ja sagen kann, dass dadurch, dass da ja alle außer Cis-Männer letztlich hingehen sollen, wenn man jetzt überlegt, dass wirklich die Begründung ist, sexuelle Belästigung irgendwie Vorschub zu leisten, dass man sagt, nee, das, wir wollen hier einen Safe Space machen und das unterbinden, dass man sagt, dass die Linter-Sternchen-Personen nicht sexuell belästigen, wenn das wirklich die Begründung dafür ist.
Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass das die Begründung ist. Und ich meine, auf die Flinter-Toilette können ja auch Transmänner gehen, die halt einfach Männer sind.
Ja.
Also, ich... Keine Ahnung. Ich glaube, ich finde einfach All Gender fertig gut. Aber vielleicht gibt es einfach viele Menschen, die sagen, auf so eine Toilette möchte ich nicht gehen. Ich möchte nicht auf eine Toilette gehen, auf die Männer gehen. Weiß ich nicht.
Ich finde das auch schwierig, aber wie gesagt, ich finde die Entwicklung gut. Allein um es bewusst zu machen, dass das Binäre eher so ein Ding der Vergangenheit ist. Und
weißt du, was ich richtig kacke finde?
Na?
Diese ganzen lustigen Alternativdinger für Bezeichnung von Männer- und Frauentoiletten. Wenn dann
Jungs und Derns
stehen, das die noch die Verbreitung ist, aber gibt's ganz viele und alle versuchen irgendwie das lustig
Ladies
zu machen.
Ladies und Gentlemen.
Und ich weiß nicht, warum man Toilettenbezeichnung unbedingt. Ich bin ja ein Freund von Humor, aber
na, das ist so eine Humorfarbe, dieses Farbe wie lustige Namen für FriseurInnen.
Ja, oder auch so bestimmte Sachen, die sich Leute in die Wohnung hängen, so Schilder oder auch Postkarten, das ist genau die Humorfarbe. sehr, ja, ich mag sie nicht. Ich mag sie nicht.
Ich habe dir noch ein zweites Foto geschickt, das habe ich gemacht, während ich spazieren gegangen bin. Und zwar habe ich das gesehen und dachte, das ist wieder so ein Ding, wie ich dir schon mal geschickt habe, so ein Grenzstein.
Ja.
Hab mir das aber durchgelesen und musste feststellen, es ist kein Grenzstein. Es ist auch golden, es ist so ein kleiner goldener...
Ein Messungspunkt.
Stein, und da steht ein Messungspunkt drauf. Was wird da gemessen, weißt du das?
Naja, häufig sieht man ja an Straßen so diese dreifüßigen Geräte stehen, die dann... Tja, what do I know? Entfernung messen, Abstände messen, die Stadt vermessen, das Abgleichen mit den Karten? Keine Ahnung. Aber müssen
okay,
die
also das nicht... Okay, also du weißt es einfach nicht.
Nee, aber ich vermute, dass das im Zusammenhang steht mit diesen... Weißt du, kennst du das?
Ja,
manchmal
ja,
genau. Gehe ich da vorbei und dann habe ich das Gefühl, ich muss mich so duken, wie wenn Touristen ein Foto machen oder so. So, ich darf jetzt so nicht durch die Messung sonst...
abmessen.
Sonst sagt der Regisseur irgendwie, stopp, jetzt haben wir schon wieder 10.000 Euro irgendwie Geld verbraucht, weil da so ein Idiot durch unsere Messung gelaufen ist.
Die Aufnahme ist ruiniert.
Da will ich nichts mit zu tun haben. Ja. Tja.
Okay. Also.
Und dann noch sehr aufregend, vorgestern, war jemand bei mir zu Besuch und ich wollte darüber im Podcast sprechen und hinterher habe ich die Person gefragt, ob ich darüber im Podcast sprechen darf und die hat gesagt, ich darf das nicht. Ich darf nicht darüber im Podcast sprechen. Wie geil ist das denn? Ist das nicht super aufregend?
Also du möchtest über die Tatsache sprechen, dass etwas passiert ist, worüber du nicht sprechen kannst.
Ja.
Okay. Wie war das für dich?
Super. Also ich habe das denn so erzählt, ich habe gesagt, so, ja, und jetzt habe ich noch eine Frage. Ich hatte denen ganz viele Fragen zu geben, die gelöchert, weil ich es so interessant fand. Dann hat man schon mal so jemanden vor sich sitzen. Und dann habe ich am Ende gesagt...
Ich weiß, wer vor dir saß.
Nee, ich kann dich ja das ja fragen, du weißt es ja. Ich darf dir das auch übrigens erzählen, habe ich auch gefragt. Aber ich darf es nicht im Podcast
nennen. Hast du mich mit Namen genannt?
Nein.
Darf ich Tim das erzählen? Ja, Tim ja, aber nicht, wenn die Podcast-Aufnahme läuft.
Ich habe gesagt, ich habe einen nicht sehr reichweitenstarken Podcast... Und da reden wir viel über entsprechende Themen, auch über das Thema, über das ich vorhin mit ihm geredet habe. Und das wäre da bestimmt eine große Bereicherung inhaltlich. Dürfte ich das denn da eigentlich erzählen? Und dann hat er mich ganz fröhlich angeguckt und gesagt, genickt und gesagt, nein, bitte nicht.
Und wie kann ich es ins Spiel?
Sehr klar. Na, ich habe dann hinterher gefragt, und kann ich irgendwie mit meiner Frau oder Freunden oder so im privaten Umfeld, kann ich das dann anonymisiert darüber berichten, weil ich das einfach total interessant finde und auch wichtig finde für uns und unsere Gesellschaft. Da hat er gesagt, ja, das entsprechend, wenn man das, also mit ein bisschen Vorsicht
und so, mal,
anonymisiert.
Darf man nicht mal sagen, was das für eine Person war im Sinne von, also wer der Arbeitgeber dieser Person ist, ohne
jetzt
irgendwie auf die Inhalte einzugehen?
Habe ich, glaube ich, schon in der letzten Folge gesagt.
Ach so, ja, das
würde ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich habe irgendwie Sorge, dass sonst irgendwas mit mir passiert. Dann bin ich vielleicht einfach nicht mehr da. Oder
aber
so.
Sag mal, wenn
nein, gesagt, Quatsch. Nein, Quatsch, das war harmlos, aber ja. Es ist richtig, richtig geil. Ich muss dir das mal in Ruhe erzählen.
Wenn der gesagt hätte, auch Privatmenschen nicht erzählen, hättest du das,
ja.
Hättest du dich daran gehalten?
Ja.
Oh, krass.
Hätte ich.
Okay.
Hätte ich.
Okay.
Und das war auch so gut, weil als dieses Gespräch stattfand, kam mein Vater vorher reingeschneit, weil der gerade meine Mutter ist gerade im Krankenhaus mit der Knie-OP und der hat irgendwie dödelt den ganzen Tag so rum und dann ist er vorbeigekommen und ich war am Telefon gerade und dann habe ich ihn reingelassen, habe nicht mit ihm geredet und dann kam diese andere Person und dann hab ich halt so gesagt, so, ich habe hier gerade Besuch, so, bitte, was ist denn? Und dann ist er reingekommen und hat zu der Person gesagt, ja, hallo, ich bin der Papa hier. Und dann hat er seinen Namen gesagt und sonst nichts. Und dann war so ein Moment Stille und es war mega merkwürdig und awkward. Und dann ist er einfach gegangen und hinterher hat er gesagt, Gott, so habe ich dich noch nie erlebt. Ich hatte irgendwie jetzt gedacht, das ist jetzt irgendwie dein geheimer Liebhaber oder so. Weil ich halt so ganz merkwürdig war und mysteriös und geheimnisvoll. Okay, wir wollen jetzt die Geduld unserer Zuhörer nicht unnötig überstrapazieren. Den Messungspunkt haben wir durch.
Ja. Ich weiß nicht, ob wir ihn durch haben. Ich glaube nicht, dass es irgendwie um Entfernung geht, die da gemessen werden. Aber vielleicht weiß es ja jemand und meldet sich dazu. Möchtest du Wut oder möchtest du positive Gefühle?
positive Gefühle.
Okay.
Bitte.
Ich empfinde, das ist jetzt auch schon wirklich nicht mehr so richtig tagesaktuell, aber wir haben halt seitdem keine Folge mehr gemacht. Ich möchte kurz über Finn Kliemann sprechen. Ich glaube, alle haben es mitbekommen, ganz kurz zusammengefasst, Finn Kliemann, Achtung, neues Wort, was ich gelernt habe, sogenannter Sinfluencer.
Ja, schön.
Finde ich hübsch. Der sich nach außen hin viel für gute Sachen einsetzt und eingesetzt hat, hat zumindest bei einer Sache offensichtlich mit unlauteren Methoden gearbeitet, nämlich mit den angeblichen günstigen Selbstkostenpreis oder gar gespendeten Masken für Flüchtlingslager. Schreckliches Wort. Ja, also da hat Jan Böhmermanns Redaktion einiges aufgedeckt und seitdem ist der Mann eine Persona non grata geworden in dem Sektor, wo viele Leute den vorher ziemlich abgefeiert haben. Und ich habe vor vielen Folgen schon mal dargelegt, dass ich den überhaupt nicht mag, überhaupt nicht gut finde. Und zwar
aus unlauteren Gründen.
Ja. Aus unlauteren Gründen, komplett, ist mir komplett bewusst. Und ich empfinde eine Missgunst, die mich mit so einer Wonne erfreut und erfüllt, dass ich da gerne drüber reden möchte.
Wie geht es denn da den anderen dir nahestehenden Personen damit?
Finden es nicht gut. Also finden das verwerflich und schändlich und teilen aber nicht meine Missgunst.
Schadenfreude, du empfindest Schadenfreude.
Komplette Schadenfreude.
Ja, ich finde das jetzt in deinem konkreten Fall ein bisschen niedlich und okay, aber ansonsten jetzt so die Häme mal wieder mag ich natürlich nicht, wen hätte es überrascht. Ja, ich finde, das ist einfach genau die eine von diesen Sachen, es passiert was, das nicht in Ordnung ist, das muss aufgeklärt werden, das muss im Zweifel bestraft oder sanktioniert werden, fertig. Aber natürlich hängt da ganz viel mehr dran, weil das ja einfach auch, also, der stand ja nun wirklich was. Er war ja ein Symbol für genau das Gute und das Positive und das Nachhaltige und das anders Dinge tun, das nicht Korrupte. Und wenn solche Leute fallen, dann ist es natürlich immer besonders hart. Aber ich finde, das sollte nicht dazu führen, dass man jetzt den Glauben verliert oder dass man sowas sagt wie, ja, da sieht man mal wieder die ganzen Leute, die so tun. Die sind in Wahrheit alle nur Schubidu. Es heißt einfach, guck genau hin, arbeite ordentlich, Journalisten sind wichtig. Hat Jan Böhmermann gut gemacht. Prima, jetzt geht das seinen geregelten Gang. Aber verlier bitte nicht den Glauben an das Gute im Menschen. Es gibt da draußen viele Menschen, die ehrenamtlich arbeiten, die Gutes tun, die gute Absichten hegen. Und auch bei Finn Kliemann mag ich jetzt nicht unterstellen, dass der sozusagen durch die Bank kriminelle Energie hatte und sich nur fakey verhalten hat, sondern dass er wahrscheinlich zwei Seelenschlagen auch in meiner Brust mäßig unterwegs war.
Ja.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es ist jetzt zumindest anzunehmen, dass viele seiner Projekte wirklich auch gut waren. Aber der hatte ja immer schon mal so ein paar Storys, ne, mit den Leuten, die da gearbeitet haben und wie werden die eigentlich bezahlt und das ist eigentlich freiwillig und dann, ja, ich finde, man sollte einfach nicht dazu verleitet werden, sich so doll pro Klima und alles, was der macht, ist geil und das ist total der tolle Typ und ich folge dem und das ist mein Idol, aber halt auch nicht durch die Gegend zu laufen und zu sagen, ja, also ich weiß nicht. Wie immer, was ich zu sagen habe, ist immer dasselbe.
Du langweilst dich selbst. Im Grunde ist es ist deine Agenda die Dialektik des menschlichen Seins, die du jedem zugestehen möchtest.
Ja.
Ja, also ich finde es auch mittlerweile auch gar nicht mehr so spannend wie zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufgeschrieben habe. Ich fand es aber trotzdem gut und ich finde es auch insofern ganz lustig, weil wir haben schon vor vielen Folgen auch über deine Missgunst gesprochen. Ich glaube, da ging es um Leute, die irgendwie noch mitten in den Corona-Wellen sich irgendwie draußen im Park getroffen haben und irgendwie sich des Lebens erfreut haben. Und da ist es wie ein sehr schlechter Charakter-Trait rübergekommen, was ja objektiv eigentlich auch ist, aber ich erfreue mich an meiner Missgunst im Sinne von Schadenfreude.
Ja. Ja, ist so. Ich finde, man darf auch, also das ist auch die, was hast du gesagt? Dualität, Ambivalenz des Seins.
Dualität, ja.
Das ist ja, gehört ja auch die Missgunst gehört dazu. Wenn ich Finn Kliemann betrügen darf, dann darfst du auch missgünstig sein mal.
Sehr schön, so. Genau. Weil nobody
also, is perfect. Was abgesehen davon, dass er das nicht darf.
Na, das wird sich noch juristisch aufklären in der Zukunft. Ich möchte trotzdem, ich muss einmal ganz kurz wutlos werden. Auch das ist jetzt nicht ganz tagesaktuell, aber wiederum doch, aber es ist von mir so ein bisschen versandet. Aber du wirst es mitbekommen haben, in den USA werden gerade Abtreibungsrechte möglicherweise in naher Zukunft vom, wie heißt das Verfassungsgericht, das Supreme Court, ne?
Ja.
Vom Supreme Court.
Das ist sozusagen das Bundesverfassungsgericht
genau,
der USA.
Genau, möglicherweise abgeschafft werden. Also es,
naja, also sie, die, das, man, sie, es ist jetzt sozusagen so, dass man es in Bundesstaaten verbieten darf.
Ja.
Das ist, glaube ich, passiert. Das durfte man vorher nicht. Jetzt hat das Supreme Court entschieden, das darf man. Das heißt, jetzt kann Texas oder Arizona oder was auch immer oder Alabama losgehen und sagen, wir stellen das jetzt unter Strafe oder wir verhindern das.
Richtig. Also ein krasser humanitärer Rückschritt. Und der Part, der mich da so wütend macht, ist gar nicht in allererster Linie, dass das offensichtlich bald passieren wird oder könnte, sondern ich finde, dass, und das ist, sage ich jetzt wirklich ganz allgemein, Cis-Männer einfach die Fresse zu halten haben bei dieser Thematik.
Vielleicht auch bei der Beschilderung von Toiletten im Übel und gefährlich. Aber ja, nein, Entschuldigung, du hast recht.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
es natürlich. Gibt so, also natürlich, man kann das kontrovers diskutieren. Man muss darüber debattieren, philosophisch, juristisch und so weiter. Ab wann fängt ein Leben an? Wie lange kann man sowas einfach machen? Was wollen wir als Menschheit, als Gesellschaft, als Weltbürgertum verteidigen? Was ist wichtig? Wo werden die Grenzen gesetzt?
Darüber ja, auch in Deutschland gibt es ja eine Grenze.
Diskutieren. Ne? Also, auch in, wie bitte nochmal?
Auch in Deutschland gibt es ja eine Grenze.
Ja, genau. Gibt es eine Grenze. Genau. Ich habe gerade keine Grenze verstanden und war verwirrt.
Genau, das ist nur auf Autobahns.
Ich krieg dich hier nicht irgendwie auf meinen ernsthaften, wütenden Punkt runtergezogen, habe ich das Gefühl. So viele Menschen auf der Welt, die Cis-Männer sind, haben dazu aber eine starke Meinung im Sinne von, das geht auf gar keinen Fall und man muss die Rechte der werdenden Mutter sind total egal, weil der Erhalt des ungeborenen Lebens über allem steht. Und ich finde, das steht Männern, Cis-Männern jedenfalls nicht zu. Das ist nichts, was der Meinung der Menschen bedarf, weil sie das nicht mittelbar betrifft.
Ja, darüber habe ich heute auch tatsächlich in einem anderen Zusammenhang nachgedacht. Und es gab da auch ein schönes Bild von irgendeiner Frau, die ein Schild hochgehalten hat, auf dem stand "Keep your religion out of my vagina" oder so ähnlich. Mhm. Oder es gab auch diesen schönen Videobeitrag von einer, habe ich auf Twitter auch gesehen, von einer Journalistin, die einfach gesagt hat, ich akzeptiere alles, woran du glaubst und du kannst das machen und das ist alles gedeckt und so, aber warum willst du mein Leben steuern? Und da, ich finde, dass da mal wieder, die USA ist ja einfach so ein krasser, geiler Schmelztiegel, ey. Da werden ja einfach noch richtig, da clashen ja noch richtig kulturelle Ideen aufeinander. Viel mehr als in Deutschland, wo so ganz viele grundsätzliche Fragen längst befriedet sind, hauen die sich da Sachen um die Ohren. Aber ich finde auch zum Teil auf einem guten Niveau, also zumindest von der einen Seite. Und die Diskussion, die da entbrannt, das ist irgendwo auch wertvoll, finde ich, und strahlt ja sogar bis hierhin aus. Das ändert natürlich nichts daran, dass der Anlass ganz fürchterlich ist. Weiß nicht. Auch jetzt wieder das Shooting da und wie da jetzt wieder alle drauf reagieren. Es ist einerseits total vergiftet, das ganze Diskussionsklima. Andererseits habe ich auch das Gefühl, so ähnlich wie bei Black Lives Matter, da kommt total viel positive, politisierende Kraft in Bewegung. Und ich hoffe ja immer noch darauf, dass das alles das letzte Aufbäumen der Arschloch-Generation ist, so ungefähr. Und das, damit meine ich jetzt nicht eine Generation, sondern es geht ja durch alle Generationen durch. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass jetzt der Fortschritt sich langfristig durchsetzt.
Ja, das kann man nur hoffen.
Das ist schon ziemlich traurig alles.
Ich möchte kurz darauf
hinweisen. Das musst du dir mal vorstellen in Deutschland. Dass Abtreibungen verboten sind.
Ja.
Und das betrifft Menschen, die in den USA leben.
Der angeblich weitest entwickelten Demokratie der Welt. Ja, das stimmt einiges nicht. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass mir natürlich die Ironie bewusst ist, dass ich als Cis-Mann sage, Cis-Männer haben zu dieser Thematik die Fresse zu halten. Aber vor allem geht es, finde ich, dabei um die Leute, die sich für ein Abtreibungsverbot stark machen.
Die haben die Fresse zu halten, die anderen.
Die anderen sind okay. Ja, ich finde, es ist schwierig. Ich weiß nicht. Sind die Zeiten schwieriger und komplizierter geworden, als sie früher waren?
Nein,
oder ist
nein,
jetzt mehr nein. Durchblick oder mehr Interesse oder man beschäftigt sich mehr damit? Was
also man ist auf jeden Fall mehr verschiedenen, es gibt weniger Gatekeeping, man ist mehr schnelleren Meinungen ausgesetzt und mehr unterschiedlichen Meinungen ausgesetzt und man kriegt natürlich auch hochgespült die größten Idioten und die schlimmsten Beiträge. Und wenn du jetzt einfach nur die drei großen Tageszeitungen aus den USA früher gelesen hättest, hättest du diese ganzen Schreihälse alle gar nicht bemerkt. Und die hätte es auch sonst keiner bemerkt, außerhalb ihrer privaten Bubble. Mhm. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Und das verändert natürlich auch wiederum die Politisierung und Wahrnehmung innerhalb der Bevölkerung, weil das ja auch giftig ist. Aber trotzdem warne ich immer davor, das für ein realistisches Abbild der Gesellschaft zu halten, was man da präsentiert bekommt.
Ja, ich glaube, genau da liegt der Kern von unfassbar vielen Diskussionen, Diskursen und Irrtümern auch, dass die Leute denken, dass das, was sie selber in ihrer Lebenswelt erfahren, ein realistisches Abbild der Gesamtgesellschaft ist. Ich finde, das sieht man bei allen Wahlen immer mal wieder, dass man sich, also du und ich zum Beispiel, also ich weiß nicht, also bei ich jedenfalls, ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, ich wundere mich, dass jeder zehnte Mensch die AfD wählt und ich kenne mehr als 10 Menschen und ich bin mir sicher, niemand von diesen deutlich mehr als 10 Menschen wählt die AfD. Vielleicht irre ich mich, man weiß es natürlich nicht, weil das ist ja immer noch so ein...
Es sind ja nicht, ist ja nicht jeder zehnte Mensch, wenn du die nicht wieder rauszählst.
Ja, das stimmt.
Das muss man...
Aber ich kenne auch mehr als 10 Menschen, die wählen und kann es mir da halt auch bei niemandem vorstellen.
Nein, natürlich hat man da andere, aber dafür gibt es andere Ballungen von Menschen, wo es jeder zweite ist.
Richtig, genau. Und aber das meine ich, das ist so die persönliche Lebenswirklichkeit. Und ich finde gerade in Zeiten des Internets, der Social Media Kanäle, wo man sich mit wenigen Mausklicks seine Bubble so gestalten kann, wie man möchte. Du hast es gerade neulich erzählt. Du hast deine Liste aussortiert, weil dir da zu viel Negativität war, zu viel hart links gegen hart rechts und nichts ist irgendwie vorangekommen und hast dich jetzt irgendwie in so eine Wohlfühlbubble reinbegeben, was ja auch total rechtens und nachvollziehbar ist. Aber daran sieht man, finde ich, sehr gut, dass man das wirklich steuern kann, ganz bewusst. So ein bisschen auch wie vor vielen, vielen Jahren meine Bild-Zeitung, ich glaube, eine Bild am Sonntag erschienen ist, habe ich, glaube ich, auch an einer anderen Stelle schon mal erzählt, die gesagt haben, heute haben wir keinen Bock auf schlechte News, es gibt nur Good News in der kompletten Zeitung.
Ja.
Was prinzipiell eine süße Idee ist, also ganz ernsthaft, ich finde das toll, weil gerade gute Nachrichten ist etwas, wo man zu wenig von mitkriegt, wenn man da nicht explizit nachsucht. Aber das zeigt halt auch einfach, wie leicht man mit Hilfe einer persönlichen subjektiven Entscheidung das, was man wahrnimmt, beeinflussen kann. Weil natürlich sind an dem Tag nicht nur gute Sachen passiert. Und alles, was Schlechtes irgendwie passiert ist, wird dann ganz bewusst von dem auflagenstärksten Medium nicht berichtet. Und somit findet das in der Lebenswirklichkeit dieser Menschen, zumindest für diesen einen Tag, nicht statt.
Ja, aber ich finde, man darf jetzt auch, also das passiert mir auch häufig, aber ich muss mich immer wieder daran erinnern, die Menschen sind auch klüger, reflektierter, entscheidungsfähiger, als man es ihnen manchmal zutraut. Natürlich ist das eine Beeinflussung und eine Manipulation, aber es funktioniert nicht so eins zu eins. Und die meisten Leute haben schon unterschiedliche Quellen und reden mit unterschiedlichen Leuten und haben auch einen eigenen Kopf und eine eigene Einordnung und wissen vielleicht auch, wie sie mit einer, sogar die treuen Bildleser wissen zum Teil sehr gut, wie sie mit der den Bildnachrichten umgehen müssen. Und das funktioniert nicht einfach so ferngesteuert so. Das sieht man auch immer wieder bei Wahlen, was da für ein Unterschied ist und dass es eben nicht eins zu eins durchsteht. Jetzt zuletzt bei der Schleswig-Holstein-Wahl finde ich, ist einfach ein gutes Beispiel dafür, dass da wirklich viele Leute anerkennen, dass da eine Regierung ordentlich gearbeitet hat. Und da ist es denn egal, ob sie klassischerweise SPD-Wähler oder Linkswähler oder Grünwähler oder sonst was sind. Das wird dann anerkannt. Und man sieht immer wieder, wie auch unterschieden wird zwischen Bundesebene und Landesebene. Und manchmal schlägt es durch, manchmal schlägt es nicht durch, manchmal ist es eine Protestwahl, manchmal nicht. Man kann den Menschen, glaube ich, schon einiges zutrauen. Nicht allen, aber es gibt ein ordentliches Korrektiv in Deutschland. Und wir halten die AfD auch aus in Deutschland. Und das gehört dazu. Mir hat neulich jemand sehr, das ist ein sehr abgenudeltes, klassisches Beispiel, aber ich fand, er hat es sehr eindringlich mir erzählt, diesen Vergleich, wie viele Leute zurzeit in Deutschland auf die Straße gehen, für gute Sachen aus seiner Sicht, für Sachen, wo man sich einen Kopf fassen muss aus seiner Sicht, von Fridays for Future über Black Lives Matter bis hin zu den Spaziergängern und so, denen man dann manchmal wirklich ins Gesicht springen will. Und wenn er dann sieht, dass in Moskau eine Frau ein weißes Blatt Papier hochhält und 10 Polizisten sie sofort abführen, dann ist er einfach nur dankbar dafür, in was für einem Land er lebt. Und dass diese ganzen Verrückten das machen können und die ganzen guten Leute das machen können und was wir für eine Pluralität haben und wie viele Ausdrucksformen möglich haben. Und vielleicht ist es gefährlich, wenn die AfD versucht, das alles zu torpedieren und zu unterwandern, aber viel wichtiger ist, dass die AfD nicht abgeführt wird dafür, dass sie demonstrieren geht und sich aufstellen lässt.
Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Also, dass man sich gar nicht darüber ärgert, sondern dass man sich darüber freut, dass man in einem Land lebt, wo es möglich ist, dass sowas passiert.
Das ist ja auch ein Ausdruck dessen, dass es möglich ist, sämtliche Meinungen aufeinander knallen zu lassen. Niemand muss befürchten, eine Meinung zu äußern. Du kannst garantieren, dass die Argumente alle da sind. Und dass du jeden Menschen überzeugen kannst. Und manchmal musst du durch Manipulationen durchstechen und durch Lügen durchstechen und durch Korruption durchstechen. Aber es ist zumindest das Angebot da und die Option da. Und das ist toll. Das müssen wir verteidigen. Und in Russland und der Ukraine sehen wir, genau darum geht's. Das ist das, was Wladimir Putin Angst macht.
Ja, sehe ich alles und das schreibe ich auch. Ich würde aber trotzdem sagen, dass das nicht am Endpunkt der Entwicklung ist. Weil,
Nein.
Okay, hast du auch nicht behauptet.
Nein, auf gar keinen Fall. Es gibt auch Länder jetzt aktuell auf der Welt, in denen es besser ist als in Deutschland. Aber es geht uns schon ziemlich gut in dieser Hinsicht, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Und das ist ja Teil des demokratischen Prozesses, dass wir alle weiter daran arbeiten oder dass sich Leute dafür einsetzen, dass Menschen die Möglichkeit haben, Dialog zu führen.
Mhm. Da würden jetzt sehr viele sehr rechte Menschen widersprechen, die immer von Cancel Culture erzählen und sagen, man darf seine Meinung nicht sagen, weil wenn man seine Meinung sagt, ist man plötzlich eine geächtete Person. Dabei verkennen diese Leute halt einfach, dass man einfach trotzdem alles sagen darf, also in juristischen Grenzen, aber man muss halt auch mit den Konsequenzen leben. Und das verstehen ja viele Menschen nicht. Die haben das Gefühl, wenn sie den Gegenwind für das bekommen, was sie äußern, was sie sagen, wofür sie stehen, ist das gleichbedeutend mit, das wird ja gar nicht so hingenommen, was ich sage. Es wird gegenargumentiert möglicherweise. Ich werde gecancelt. Und das ist ja einfach der größte Unsinn.
Das ist ja das schönste Video unserer Altkanzlerin Merkel, wo sie ganz, ganz ruhig einfach nur gesagt hat, sie dürfen doch jetzt diese Frage hier gerade stellen. Das ist doch gut.
Ja, das ist wie Tino Chrupalla von der AfD, der sich am Wahlabend von Nordrhein-Westfalen letzten Sonntag, wo er sich rechtfertigen musste, warum die AfD, seitdem er an der Spitze ist, nur noch Verluste in allen 10 Wahlen, die seitdem stattgefunden haben, eingefahren hat, hat er ja unter anderem argumentiert, weil er von öffentlich-rechtlichen Sendern nicht eingeladen wird, während er im öffentlich-rechtlichen Fernsehen steht. und sich darüber beklagt. Also das war Ambiguitätstoleranz am Limit.
Der ist ja nun auch schon wieder, das ist ja der Nächste, der dann
rausgekickt wird. Ja.
Bis dann irgendwann Bernd Höcke da steht, stolz
Richtig.
Und breitbeinig.
Und was habe ich vor ein paar Folgen gesagt? Die AfD wird in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, weil sie sich jetzt einfach so krass radikalisiert, dass es zwar natürlich immer noch StammwählerInnen geben wird, die sagen, das ist genau das, was Deutschland braucht, aber einfach auch ganz viele Leute ihnen den Rücken zukehren werden. Und das ist eine sehr schöne Entwicklung.
Aber es, ich habe gerade gelesen, es gibt jetzt irgendwie, formiert sich ein neuer Flügel in der AfD, die alle rechtsradikalen Tendenzen rausschmeißen wollen, die regierbar wäre, also die sozusagen das Moderate, die jetzt sagen, wir müssen dagegen halten. Ob die eine Chance haben, ich weiß nicht, aber war eine Nachricht. Tim, wo wir so tagesaktuell sind,
ja.
Heute vor der halben Stunde oder bevor wir angefangen haben, kam die Nachricht rein, Vangelis ist tot.
Der griechische Komponist.
So ist es. Und das war für mich die eigentliche Nachricht, nicht, dass er tot ist, sondern dass er Grieche war. Das war mir nicht klar, obwohl man es beim Namen irgendwie hätte ahnen können. Alle kennen ihn für Conquest of Paradise 1492.
War das nicht die Einlaufmusik von Henry Maske?
Exakt, exakt. Aber der hat voll viel gemacht. Der hat unter anderem für Blade Runner komponiert, habe ich gelesen. Und ja, wollte ich nur mal sagen, der war Grieche. Und jetzt ist er tot.
Mit 79 und ich Jahren. Habe bis zum heutigen Tag noch nie diesen Namen gehört, bewusst jedenfalls.
Wie, Vangelis? Okay. Wie viele weltberühmte Griechen gibt es aktuell, also lebendige? Nicht so viele, oder?
Der Typ, der 2004 das EM-Siegtor geköpft hat. Wer ist das?
Fällt mir das alle erstes ein. Varoufakis?
Varoufakis?
Das ist dünn, oder? Sagen, ne?
Also Platon zählt nicht. Auch kein gutes Zeichen, wenn
bei also so ein paar Sportler 3000 noch.
Jahre in die Vergangenheit gehen muss.
So ein paar Sportler, es gibt einen großen, sehr, sehr guten Profi-Tennisspieler, aber es ist, also ich glaube, einem würden mehr Spanier, Italiener, Franzosen einfallen als Griechen.
Stimmt.
Und Vangelis haben sie jetzt auch nicht mehr. Den müssen sie jetzt beerdigen.
Ja, und der war auch vielleicht nicht so berühmt. Ich kannte den Namen nicht.
Er ist tot.
Rest in peace.
Ja, und dann ist mir noch zwei Sachen aufgefallen. Jetzt möchte ich mal wieder hier zu unserem Brot und Butter zurückkehren, nämlich zu Essens und so Themen. Mhm. Nicht hier immer nur so diesen ganz krassen Shit. Nuss-Nougat, ja? Warum nur Nougat? Weil Nougat besteht doch aus Nüssen und Schokolade. Warum steht überall nur Nougat drauf? Obwohl Nougat eigentlich ausreichen würde. Außer man will sagen, wir haben das normale Verhältnis von Nüssen und Schokolade zu Nougat vermischt.
Ja.
Das ist der Nougat und jetzt kommt aber noch extra Nüsse oben drauf. Und deswegen ist es nur Nougat. Aber wenn das der Fall wäre, müsste es eigentlich mindestens ebenso viele Produkte geben, die Schoko-Nougat heißen. Weil es unsinnig wäre anzunehmen, dass man nur in Richtung der Nüsse das Verhältnis verändert. Kannst du mir folgen?
Ich kann dir folgen. Aber ich frage mich gerade noch was anderes. Hast du dir gerade versprochen oder heißt es wirklich der Nougat?
Das Nougat.
Ah, okay. Weil du hast.
Ich glaube, ich habe der Nougat-Anteil oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch der Nougat gesagt. Ich glaube, vielleicht kann man auch der Nougat sagen.
Und Nougat wird aus Nüssen gewonnen.
Mhm. Ja, meistens aus Haselnüssen. Mhm, Nougat ist eine Mischung aus Kakao und Haselnüssen.
Okay.
Oder Schokolade und Haselnüssen. Deswegen verstehe ich nicht, was das Nuss in Nuss-Nougat soll.
Also Nuss, ich würde das interpretieren als, die Grundschokolade ist mit Nougat vermischt und dazu gibt es noch ganze Nüsse. Ist das falsch?
Ich weiß nicht, ich habe den nicht gehört. Die Grundschokolade ist mit
die Grundschokolade ist mit Nougat vermischt und dazu gibt es ganze Nüsse.
Die Schokolade ist mit Nougat vermischt. Also ist die Schokolade mit Schokolade und Nüssen vermischt und dann kommen noch Nüsse. Dann wäre es aber eine Schoko-Nougat-Nuss-Spezialität.
Naja, aber es hat sich ja etabliert, dass Schokolade, die mit Nougat vermischt ist, einfach Nougat heißt.
Nein, Schokolade, die mit Nüssen vermischt ist, heißt einfach Nougat.
Nein, du sagst jetzt eine Rumtraube Nussschokolade, nicht Rumtraube Nougat.
Das stimmt. Das liegt aber daran, dass da die Nüsse ganz drin sind.
Ja, also einfach doch. Die Nüsse. Ganze das Nüsse ist ja was anderes. Nuss Nougat Schokolade.
Nuss Nougat heißt ja zum Beispiel Nutella ist eine Nuss Nougat Creme. Da sind keine ganzen Nüsse drin. Nutella ist einfach eine Nougat-Creme. Und wenn überhaupt, würde ich sagen, dass Nutella Nougat plus Schokolade ist und nicht Nougat plus Nüsse.
Da gibt's bestimmt EU-Richtlinien, die das vorgeben, wie man das nennen muss.
Ich glaube, das ist einfach wieder so eine Werbelüge. Das soll einfach geil klingen, Nuss-Nougat.
Nuss-Nougat, wegen der Alliteration?
Boah, vielleicht. Ich habe heute nämlich Nuss-Nougat-Eis gegessen. Es war einfach Nougat-Eis.
Ja, ich kenne mich zu wenig damit aus. Ich kann dir da keine erhellenden Erkenntnisse bieten. Das ist nicht mein Spezialgebiet.
Und auch nicht weißt du, warum ich mich wenig auskenne?
Na?
Mit Maracujas. Ich habe nämlich noch nie eine Maracuja gegessen, was ich so ungewöhnlich und bizarr finde angesichts der Omnipräsenz von Maracuja bei Säften und Bonchens und Joghurts und so.
Wie sieht eine Maracuja aus?
Recht klein, ich würde sagen pflaumenartig, dunkel von außen. Ja. Und die hat innen drin so Kerne, die wohl so ein bisschen an Granatapfel oder so erinnern und sind sehr schleimig.
Okay.
Nee. Und ich habe das schon mehreren Leuten erzählt und alle haben gesagt, mach das. Das ist zwar ein bisschen eklig wegen der Konsistenz, aber es ist so eine heftige Geschmacksexplosion in deinem Gesicht. Hast du auch noch nie eine Maracuja gegessen?
Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, aber ich bin auch nicht besonders gut darin, mir sowas zu merken, ob ich sowas schon mal gegessen habe.
Könntest du sagen, ob du schon mal Mango und Papaya gegessen hast?
Mango kann ich dir sagen, habe ich gegessen. Papaya, keine Ahnung, wie das aussieht.
Länglich. Länglicher als eine Mango.
Wahrscheinlich habe ich da noch keine Papaya gegessen.
Papaya ist auch nicht so geil. Papaya schmeckt immer so ein bisschen muffig.
Aber Thema Essen. Deine Hühner. 7 an der Zahl.
6.
Hä?
Schon wieder 1, ganz lange. Nein. Was ist wir hatten letztes? 7. Das ist mehr als ein halbes Jahr her. Da ist Pipo doch vom Marder gerissen worden.
Oh, okay.
Habe ich noch in den Marder in Flagranti ertappt.
Ach, das war von 7 auf 6. Okay, ich dachte von 8 auf 7. Welche Farbe haben die Ohrscheiben deiner Hühner?
Ohrscheiben?
Ohrscheiben.
Womit die hören?
Nee, ja, vermute ich. Ja, Ohrscheiben.
Was hast du halt für eine fesche Frisur von der Seite, Tim?
Ja,
stimmt. Siehst du ein bisschen aus wie ein Hollywoodstar.
Ja. Ich bin Hollywoodstar. Ja.
Ich weiß nicht, was Ohrscheiben sind. Ich vermute dunkelrot. Keine Ahnung. Dunkelrot. Wo kommt diese Frage her?
Und,
machst du gerade einen Test für mich? Im Stern?
Na, ich möchte gucken, ob diese Information, die ich mir als Screenshot aus dem Internet abfotografiert habe, von der Seite faktastisch.de, ob wir das jetzt beweisen oder falsifizieren können. Rot, sagst du. Welche Farbe haben die Eier der Hühner mit den roten Ohrscheiben?
Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Welche Farbe haben die Eier der Hühner mit den roten Ohrscheiben?
Die legen alle braune Eier.
Ja, stimmt. Pass auf. Wenn eine Henne rote Ohrscheiben hat, legt sie braune Eier. Hat sie weiße Ohrscheiben, sind die Eier meistens weiß.
Naja, also ich habe das vor allem anhand der Federn. Das war ein bisschen einfacher, das Merkmal. Die mit den weißen Federn haben weiße Eier gelegt, die mit den braunen Federn haben braune Eier gelegt.
Aber vielleicht gibt es ja auch welche mit roten Ohrscheiben und weißen Federn, die auch
die braune
Eier legen.
Könnte sein.
Zumindest
sagt das
faktastisch stehen.
Vielleicht ist aber auch eine Kopplungsgruppe und alle braunen Hennen haben rote Ohrscheiben und faktastisch hat die interessantere, ein bisschen mehr um die Ecke Information genommen für unnützes Wissen so mäßig.
Ja, so wie nahezu alle dreifarbigen Katzen Kater sind.
Aha. Das wusste ich nicht.
Ich hab noch mehr Fun Facts zu Katzen. Möchtest du welche hören?
Eine, bitte.
Okay. Katzen, also Kätzinnen, wenn die rollig sind, ne, also bereit sind, sich befruchten zu lassen, dann ist es häufig so, gerade wenn das so Streuner sind, Streunerkatzen, dass die von mehreren Katern gedeckt werden, nacheinander. Und da passiert es häufig, dass mehrere Spermien der Kater erfolgreich bis zur Gebärmutter der Kätzin durchdringen, so dass es dazu führt, dass es Zwillingskatzen gibt, die Zwillinge sind, aber verschiedene Väter haben.
Das ist ja verrückt. Weil die Eizelle noch so lange da am Start ist, bis der.
Genau, die Eizelle ist lange am Start, da können dann die Samen von verschiedenen Katern eindringen. Und deswegen sehen Katzenwürfe auch immer so unterschiedlich aus. Meine beiden Kater sind auch Zwillingskater. Die sind aus demselben Wurf, beide am selben Tag geboren. Und
haben halt aber verschiedene Väter.
Verschiedene Väter, also vermute ich, weil die einfach extrem unterschiedlich aussehen.
Also die rennen einfach den ganzen Tag durch die Stadt.
Ja.
Und lassen alles zu.
Das
und am Ende kommt eine bunte Mischung raus.
Also auf jeden Fall lassen sie häufig offenbar mehrere zu. Ob sie jetzt einfach alles nehmen, was sich anbietet, keine Ahnung. Möglicherweise.
Da brauchen wir eine Katzencam für.
Ja, ein geiler Katzenfakt. Freust du dich, dass Bubatz legal wird?
Christian Lindner hat geil rumgetwittert.
Ich habe ja ernsthaft, ich habe diesen Tweet geschickt bekommen bei WhatsApp als Screenshot und habe wirklich, ich war fest davon überzeugt, das ist ein Fake, also dass das Postillon. Photoshop ist. War aber nicht.
Ja, hat er gemacht, souveräner Typ in der Hinsicht.
Bubatz wird legal. Weißt du, wo das Wort offensichtlich herkommt, also im Sinne von, woher Christian Lindner davon erfahren hat, mutmaßlich?
Nein.
Es gibt wohl ein legendäres virales Internetvideo, was ihr auch erst im Zuge dessen gesehen habt, wo Cem Özdemir, noch bevor er in Regierungsverantwortung war, interviewt wurde zu irgendetwas auf offener Straße und irgendein Typ kam so vorbei, so im Vorbeigehen und gesagt hat, ey Cem, wann Bubatz legal? Und offensichtlich, also wahrscheinlich kennt Christian Lindner dieses Video und hat daraufhin...
Das war ja danach, war das ja einfach überall auf Twitter die ganze Zeit. Das ist unter jedem Regierungstweet der ersten Monate der Regierung, egal ob das Scholz oder Lindner oder wer auch immer war immer einer der Top-Antworten, wann Bubatz legal. Mit großer Sicherheit.
Dieser Begriff ist mir, bevor das Christian Lindner getwittert hat, nie begegnet.
Ich habe das immer schon gesehen und davon hat er es wahrscheinlich aufgegriffen, weil das so ein Twitter-Ding war die ganze Zeit schon.
Okay, ja, das
da es war wirklich also. Egal, ob es um die Ukraine oder egal welches Thema war, es kam immer das. Fand ich auch ein schönes Internet-Ding irgendwie, dass es so Leute gibt, die sich zur Aufgabe machen, die Regierungsmannschaft zu folgen und unter jedem Tweet das zu schreiben und dann eine ganze Horde von Leuten, die das liken.
Wann Hübsch. Bubatz legal. Aber findest du es gut? Kannst du das kurz zusammenfassen oder bist du da auch wieder ambivalent?
Oh, ich habe da keine starke Meinung zu, aber ich finde es tendenziell, glaube ich, gut. Ich würde da ganz nüchtern rangehen und sagen, haha, ganz nüchtern, einfach Erfahrungswert aus anderen Ländern nehmen und gucken, ob das gut ist oder nicht. Gibt's ja.
Fertig aber gibt's da eine eindeutige Tendenz eigentlich?
Ich habe den Eindruck, dass man muss ja immer aufpassen, ne? Weil bestimmte Gruppen argumentieren dann sehr eloquent und sehr eindeutig in eine Richtung, als ob das andere völliger Bullshit ist. Aber zumindest habe ich noch keine plausiblen Argumente gegen die Legalisierung gehört.
Okay, also bist du eher milde pro.
Ja, mehr Kontrolle, weniger Scheiß, Entkriminalisierung, weniger Gefahr, denn über Dealer-Kontakte noch irgendwie gleich die nächste Fuhre Scheiße mitzubekommen. Also einfach entkrampft. Aber ich habe irgendwann mal was gesehen über die Niederlande, glaube ich, war mal ein Bericht, wo das doch nicht so ganz rosarot gemalt wurde.
Genau das meine ich. Ich bin da auch nicht tief drin in der Thematik, aber ich habe durchaus schon, ich sag mal, zumindest Schlagzeilen in beide Richtungen gelesen. Als Erfahrungswert. Bist du noch da?
Ja, jetzt bin ich wieder da.
Okay.
Schön fand ich übrigens auch Marco Buschmann, also die Tatsache, dass ein Bundesjustizminister sich vor die Kamera stellt und sagt, dass er sich darauf freut, wenn endlich der erste legale Joint verkauft wird. Mit diesem Wort. Das musst du dir mal vorstellen, 1962.
Das musst du dir mal vorstellen, 2002.
Whatever, dass der Bundesjustizminister diesen Satz sagt, unironisch, da wäre er doch früher durch die Straßen gezogen worden.
Ja. Die Gesellschaft geht voran, mit immer mal wieder Rückschritten zwischendrin, aber die Richtung scheint mir eine richtige zu sein. Ich habe mir gerade angehört, einen, glaube ich, 2,5-stündigen Podcast oder fast 3-stündigen Podcast, einen Interview-Podcast mit Dieter Nuhr. Und oh, das ist spannend. Von Jung und Naiv. Kennst du Thilo Jung?
Ja.
Ja. Ist ein junger Journalist, der, also passenderweise Thilo Jung heißt, der hatte, glaube ich, letztes Jahr ganz gut Presse, weil er Aussteiger aus der rechten Szene sehr eng begleitet hat. Das ist dann irgendwie auf ProSieben ausgestrahlt worden. Und er hat schon seit sehr langer Zeit den Podcast Jung und Naiv, wo er PolitikerInnen aller Couleur und Menschen des öffentlichen Lebens zu politischen Einstellungen befragt und dabei sich ja das Credo Jung und Naiv so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, dass er halt diese Leute einfach jung und naiv einfach ausfragt, ohne jetzt, also das ist schon alles gut recherchiert, aber das hat jetzt nicht den Anspruch von, keine Ahnung, irgendwie ein Interview in den Tagesthemen, wo gewisse Standards eingehalten werden, sondern er versucht, die Stimme der Jugend zu sein. Das heißt ja, immer ein großes Augenmerk auf Klimawandel, großes Augenmerk auf jetzt aktuell natürlich Aufrüstung und so weiter. Und da war 2020 oder 21, weiß ich gar nicht genau, Dieter Nuhr zu Gast. Und das war sehr spannend, weil wir haben, ich habe Dieter Nuhr vor vielen Folgen schon mal ein fröhliches Fick dich in die Runde reingegeben. Und jetzt mal ihn wirklich ausführlich seine Position auch begründet zu hören, war sehr spannend. Ich halte ihn immer noch für einen mittlerweile reaktionären Idioten, aber ich kann ihn besser nachvollziehen. Und auch da ist die Dualität wieder sehr spannend gewesen, von der du so großer Fan bist. Und eine Sache möchte ich gerne dir mitgeben und hören, was du dazu sagst, zum Thema Klimawandel. Er selber war Gründungsmitglied der Grünen in den 80ern, hat sich aber jetzt mittlerweile stark von vielen grünen Positionen entfernt und sagt einfach, dass dieses ganze Fridays for Future-Ding nicht tragbar ist, im Sinne von, dass das keine Lösung anbietet, sondern einfach nur Panik schürt und nicht konstruktiv zur Lösung beiträgt. Und auch die Frage, wie er denn hofft, dass der Planet gerettet wird, sagt er, er vertraut zu 100% auf China, weil er der Überzeugung ist, dass die Chinesen schon wissen, was sie tun, wenn sie sagen, sie bauen jetzt noch irgendwie 100 Kohlekraftwerke und machen dann so ab 2035, fangen sie an, aus der Kohle und aus den CO2-Emissionen auszusteigen, um dann Alternativen anbieten zu können. Wie findest du diese Haltung, zu sagen, okay, wir können sowieso nichts dagegen tun, wir sind irgendwie nur wenige einstellige Prozentzahl des CO2-Ausstoßes weltweit als Europäische Union, das muss irgendwie von den Großindustrienationen passieren und ich warte jetzt einfach ab, bis China die Lösung findet und präsentiert.
Das finde ich sehr naiv.
Ausgerechnet.
Alt und naiv.
Der Mann ist ja, 62, habe ich gelernt.
Ich würde nicht China, also nein, ich würde nicht, also ohne die Chinesen können wir es, glaube ich, nicht schaffen. Das stimmt. Aber ich würde nicht erwarten, dass die Chinesen schon die Kastanien von uns aus dem Feuer holen. Im Gegenteil.
Also du bist ja nicht so zuversichtlich.
Nein, ich bin gar nicht zuversichtlich. Okay. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir, also wir machen große Fortschritte im Bereich der Technologien. Da wird einiges noch passieren. Es geht jetzt rasch voran in vielen Bereichen. Ob das alles noch reicht, um große Katastrophen abzuwenden, das ist ja jetzt, reicht ja jetzt schon, es passieren ja jetzt schon große Katastrophen. Mhm. Ja. Die Natur wird schon irgendwann richten. Der Mensch dabei ist, das wird man dann sehen. Aber warum? Klimawandel, Nachhaltigkeit, all good. Plastik ist doomed. Scheiße. Viel zu viel ist in Plastik verpackt. Was ist ausgerechnet nicht in Plastik verpackt? Mehl. Und das es macht schlecht. Mich wahnsinnig, dass es sind eigentlich für so viele Sachen ist. Das ist diese ganz so wie früher aus dem Tante-Emma-Laden. Diese Mehlpackung einfach nur ein kleiner Papierbeutel. Unauffällig, nicht krass bedruckt, kein Glitzer dran, kein Plastik dran. Verpackt so bitte viel, viel mehr Sachen. Verpackt so M&Ms. Und was auch immer. Aber Mehl, sobald du die Tüte in die Hand nimmst, stäubt dir das gesamte Zimmer, in dem du dich befindest, voll. Wenn du es dann aufmachst und versuchst, wieder zuzumachen, es ist die einzige Hölle. Bei Zucker dasselbe. Nicht ganz so schlimm, weil es nicht so stäubt. Wenn irgendetwas in Plastik verpackt werden soll, dann bitte Mehl. Das reißt überall auf, überall hast du die kleinen Löcher nachher und es kommt ja schon von sich aus, atmet ja diese Packung schon. Vielleicht muss das auch so sein, weil das Mehl sonst schimmelt ganz schnell, wenn es luftdicht versiegelt ist. Vielleicht muss Mehl atmen. Es ist so unpraktisch, es nervt mich.
Also mich persönlich stört es nicht, weil ich nie mit Mehl arbeite. Aber
zurzeit kann man doch nicht mit Mehl arbeiten, weil es keins mehr gibt.
Ja, guck mal, in dem bin ich schon vorausgeeilt, indem ich von Anfang an kein Mehl benutzt habe. In diesem Haushalt hier, kann ich dir sagen, gibt es für Mehl und auch Zucker große Glasbehälter, wo das drin ist.
Gut, beim Zucker machen wir das auch so, aber beim Mehl frage ich mich, wie kriegt man das da rein ohne Staubexplosion?
Naja, dann machst du halt einmal Staubexplosion und dann ist gut.
Wahrscheinlich ist das die bessere Lösung. Werde ich auch mal hier anfangen einzurichten. Sobald es wieder Mehl zu kaufen gibt, fange ich damit an.
Ist zwei das Drittel wirklich der, noch problematisch?
Ich kriege seit Monaten kriege ich kein Mehl und kein Öl. Also kein Raps und Sonnenblumenöl. Olivenöl also gibt's noch.
Öl ist irgendwie gar kein Problem bisher. Und Mehl kaufen wir nicht, keine Ahnung. Mehl hält bei uns 5 Jahre.
Also ich hatte noch ein bisschen Öl über in meinem kleinen Prepper-Lager hier unten. Aber so die letzte Flasche ist jetzt halb leer und das wird langsam eng. Ich habe jetzt neulich irgendwo eine Tüte Dinkelmehl gefunden, die habe ich dann mitgenommen. Ja, wir machen halt Pfannkuchen oder Backenkuchen oder so. Passiert ja schon häufiger.
Okay, jetzt ein Backen.
Macht der nie Pfannkuchen?
Nein.
Eierpfannkuchen? Warum nicht? Ich könnte mir voll vorstellen, dass das so ein Standardessen von dir ist.
Ich mag Pfannkuchen überhaupt nicht gern.
Das ist ja komisch. Ich kann mir voll vorstellen mit Äpfeln oder mit Bananen oder mit Marmelade, dass du dir die immer machst, dass du dir die dann rollst und da hast du das schon vor 20 Jahren gemacht.
Nein, das ist so. Süßgebäck. Ich mag kein Süßgebäck.
Aber das kommst du schon wieder mit Gebäck.
Das ist Gebäck.
Das wird nicht mehr gebacken. Gebraten. Okay.
Es ist wie Süßgebäck. Also es schmeckt wie irgendwas, was ich mir irgendwie in der Konditorei kaufen kann. Da habe ich keinen Bock drauf.
Du benutzt das Wort wirklich. Ich habe ja das damals, ich weiß gar nicht in welchem, ob das in einem Podcast, ich glaube, es war in irgendeinem Video von uns, wo ich dir nicht geglaubt habe, dass du das Wort benutzt.
Welches? Konditorei?
Gebäck.
Achso, Gebäck. Ja, na klar ist es Gebäck. Also ja, es ist gut. Streng genommen ist das kein Gebäck, weil du es nicht backst, aber... Es hat alle ja auch Eigenschaften von Gebäck. Es ist süß, es ist fluffig, es ist warm. Du findest ja auch
das Pizza- und Quiche-Gebäck.
Pizza ist streng genommen auch ein Gebäck. Übrigens nochmal, ich will kurz einen Hot-Hack raushauen zum Thema Pizza.
Gerne.
Das passt so gut zum Anfang der Folge. Ich bin der festen Überzeugung, die Italiener können sehr viel gutes Essen machen, aber was sie überhaupt nicht drauf haben, ist Pizza. Ich finde diese napolitanische Pizza-Variante im Vergleich zur amerikanischen Pizza-Variante so scheiße, dass ich das überhaupt gar nicht nachvollziehen kann, wenn Leute da sagen, oh, wir waren im Italienurlaub und die Pizza hat gut geschmeckt. Am Arsch hat die gut geschmeckt. Hier irgendwie bei Pizza Hut ist sie safe besser.
Ja, also ich mag auch so eine fettige, triefende, voller Zucker gepumpte amerikanische Pizza. Aber ich mag die andere halt auch, das ist einfach ein anderes Gericht. Und ich habe da mal mit unsere Freundin da, die in Italien wohnt, ich habe vielleicht schon mal erzählt, die hat halt immer gesagt, wenn du so einem Italiener so eine deutsche Pizza gibst, und dann immer kann ich dann sagen, die ja, das ist schon ein leckerer Auflauf, aber es ist halt einfach keine Pizza. Also das kann man schon essen. Was?
Was ist eine deutsche Pizza?
Ein leckerer Auflauf.
aber was ist das? Also was
ja, also halt dickerer Teig, viel doller belegt. Bei den Italienern ist ja wirklich dünner Teig, dann die Soße und dann ist halt eine Zutat meistens drauf. Entweder
viel zu viel
Pilze.
Rucola in aller Regel.
Oder entweder ist Pilze drauf, oder es ist Salami drauf, oder es ist Schinken drauf. Manchmal ist auch einfach gar nichts drauf, Pizza Bianco. Und die haben halt einfach diesen dünnen Teig und den essen sie dazu. Und wenn du das halt in dem Kontext, wie die das essen, konsumierst und erlebst, dann ist es schon auch geil. Und dann ist es einfach ganz anders als das, was wir hier kennen, wenn das von Smiley's geliefert wird oder was aus der Tiefkühltruhe kommt. Das hat halt damit nicht viel zu tun. Deswegen ist es auch ein bisschen unfair, das zu vergleichen. Es ist einfach ein anderes Gericht.
Es ist unfair, Pizza mit Pizza zu vergleichen.
Ich finde, dass das, was ich aus Italien kenne, da auch ein bisschen engstirnig ist, nach dem Motto, wir haben die Originalpizza erfunden und jetzt machen die da irgendwas. Ist doch alles okay. Vielfalt. Lass doch die Leute sein, wie sie wollen. Lass es doch weiterentwickeln oder verändern oder anpassen.
ich will das den Leuten nicht wegnehmen, die sollen sich daran erfreuen. Ich bin trotzdem der Überzeugung, dass italienische Pizza kein Qualitätsmerkmal ist, sondern
aber auch nicht per se. Ich habe in Italien super schlechte, langweilige, übersalzende oder einfach schlechte Pizza gegessen und richtig tolle Pizza. Wenn der Teig gut ist, wenn da leckeres, die Zutaten drauf frisch, wenn der Käse geil ist, dann ist es egal, welche Art die Pizza ist, denn es ist einfach lecker. Und genauso kannst du eine gute, fettige, triefende Zuckerpizza essen aus Deutschland oder Amerika, die auch geil ist. Geht immer so oder so.
Ja, aber eine geile, fettige Amerika-Pizza ist immer besser als eine geile italienische Pizza. Okay. Ist meine Meinung.
Ja, Kann
jeder Mensch so halten, wie er es möchte. Also, ich habe jetzt ein paar Ansagen, Benni. Also, es ist jetzt 10:55 am Abend, bevor diese Folge erscheint. Ich habe hier ein bisschen was zu schneiden. Morgen, du gähnst. Morgen muss ich früh raus, weil wir nach Köln fahren auf eine Hochzeit. Dafür muss ich noch packen.
Schön.
Und,
das heißt, du arbeitest morgen gar nicht?
Extrem doll Pipi. Nein, ich habe ab jetzt, also seitdem ich heute Feierabend mache, Urlaub. Das ist wunderbar. Unter anderem deswegen war ich zeitlich auch die ganze Zeit einigermaßen entspannt, trotz der ominösen, mysteriösen Unterbrechung vorhin. Ob da vielleicht der Mensch da war, über den du nicht reden durftest?
Ja, der besucht mich jetzt regelmäßig.
Niemand
zu jeder Tageszeit. Niemand wird sie erfahren. Das ist ein geiles Geheimnis.
Ja.
Wir sehen uns nächste Woche.
Genau, und das ist nämlich das Letzte, was ich sagen wollte. Ich möchte an dieser Stelle jetzt einfach mal sagen, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, weil wir waren in der letzten Folge schon verhältnismäßig kurz für unsere Verhältnisse, heute auch nicht so lang. Und dann noch mit dem ein oder anderen technischen Problem behaftet. Ich weiß nicht, ob das so eine großartige Folge ist. Ich habe aktuell nicht das Gefühl, dass ich das jetzt empfehlen würde, als hör mal, wenn du nur eine Folge hören kannst von uns, hör Folge 92, alles über Dieter Nuhr.
Das klingt nicht besonders interessant.
Habe ich nicht das Gefühl, und deswegen würde ich gerne eine Handy-Notizen-Folge in Aussicht stellen, die wir nächste Woche live aufnehmen, wenn wir uns treffen. Ein Tag
live? Nach
Geburtstag. Nein, nicht live, also live, wir sehen uns während.
Ach so.
Wir sind beieinander. Ja,
aber du weißt, wir haben ein straffes Programm, wir müssen ein ganzes Album aufnehmen.
Ja.
Und noch, wir haben sehr viel vor.
Ja. Ja, ja. Ich habe Urlaub und Zeit.
Geht es um den Mittwoch eigentlich oder um den Donnerstag?
Um den Mittwoch. Donnerstag bin ich schon Richtung Harz unterwegs.
Okay.
So war es verabredet.
Ja, ist gut. Da muss ich nur früh aus dem Büro kommen, dann haben wir sehr, sehr, sehr viel Zeit.
Ja, mach das mal. In diesem Sinne, Benni, vielen Dank, dass du trotz der widrigen Umstände hier und da bis zum Schluss dabei gewesen bist. Es war mir eine Freude und ich freue mich darauf, dich nächste Woche zu sehen. Und wünsche dir noch einen schönen Abend.
Danke, den wünsche ich dir auch. Ich hoffe, du schneidest das sehr gut und sehr lustig zusammen. Und ich freue mich total auf Mittwoch. Das wird sehr, sehr schön.
Ja, ich mich auch. Das wird klasse. Bis bald, ihr ZuhörerInnen da draußen. Habt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, whatever. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.